Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich sitze heute hier mit einer der präsentesten, prominentesten Frauen aus der Finanzbranche, und zwar Chris Hofmann. Und mit Chris spreche ich jetzt heute über ihren Karriereweg, über ihre Disziplin, die sie sowohl privat als auch im Job an den Tag legt und vor allem, wie und wofür sie auch investiert und wie sie ihre Anlageziele definiert. Ich freue mich sehr darauf. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ich wollte dich ja eigentlich schon so lange interviewen und so lange mit dir sprechen, weil du eine der präsentesten Frauen in der Finanzbranche bist. Aber eigentlich wolltest du ja gar nicht in die Finanzbranche. Eigentlich wolltest du ja Zahnärztin werden.
Ja, das hast du dir wirklich gut gemerkt. Das stimmt, eigentlich wollte ich Zahnärztin werden, und zwar schon seit ich 10 Jahre alt war. Und dann habe ich sogar auch ein Praktikum bei einer Zahnärztin gemacht, bei meiner Zahnärztin, die mich seitdem auch sehr fasziniert hat. Die hat mir dann allerdings vorgerechnet, wann ich das erste Mal Geld verdienen würde. Und das war dann erst so mit Studium und dann nochmal Kieferorthopädie draufgehangen und allem hin und her, wäre ich quasi erst Ende 20 gewesen. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach zu spät. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich einen anderen Weg finden, um schnell an Geld zu kommen.
Mhm. War das für dich schon immer wichtig, auch dann früh Geld zu verdienen?
Ja, definitiv. Also Geld verdienen, finanzielle Sicherheit, das war schon was, was für mich wichtig war. Klar, man sagt immer, man soll auch was machen, was einem Spaß macht, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Und ehrlicherweise gehe ich immer noch gern zum Zahnarzt. Wenn ich mit meinen Kindern gehe, bin ich ganz interessiert immer, was rauskommt beim Zahnarzt. Ich frage dann auch immer sehr, sehr gern und sehr viel. Aber für mich stand im Vordergrund, schnell auf eigenen Beinen zu stehen. Und von daher hat sich dann mein Lebensweg da so ein bisschen gedreht.
Weißt du, woher das bei dir kommt? Weil oft ist es ja so, dass gerade uns Frauen ja gesagt wird, es geht ja nicht nur ums Geld und du musst deinen Job lieben und Geld kommt dann irgendwann. Woher kam denn bei dir auch sozusagen dieser Wunsch, finanziell unabhängig zu sein?
Das hat natürlich bei mir auch viel damit zu tun, wie man aufwächst natürlich. Ich komme jetzt nicht aus einem sehr stabilen finanziellen Haushalt. Bedeutet, meine Mutter war nur, klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber Krankenschwester, und von daher bin ich jetzt da nicht im absoluten Wohlstand aufgewachsen. Und finanzielle Stabilität, das war einer so der grundlegenden Pfeiler. Also das war mir immer schon sehr, sehr wichtig einfach. Und deswegen auch von meiner Mutter kam immer natürlich so dieser Input, lern was, verdien Geld und machen dir ein schönes Leben. Und das ist eigentlich so die Hauptmotivation immer so ein bisschen gewesen, auch wirklich was zu erreichen. Und das ist am Anfang natürlich erstmal über Geld definiert. So fängt das Ganze natürlich an. Und wer was anderes sagen würde, glaube ich, der lügt, ganz ehrlich.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen auch an meine Eltern, weil ich komme aus einem Arbeiterhaushalt.
Genau.
Meine Eltern haben auch immer gesagt, schau, dass du eine gute Bildung hast, dass du einen guten Job hast, damit du später nicht so hart arbeiten musst.
Ganz genau.
Eine Krankenschwester ist ja auch ein harter Job mit Schichtarbeit wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Also das ist genau, also du sprichst mir da von der Seele Arbeiterhaushalt, da wo nicht alles selbstverständlich ist, dass man nicht jeden Urlaub irgendwie wegfahren kann oder dass man sich immer die neueste Jeans leisten kann. Mhm. Das war bei uns daheim nicht so. Es wurde schon wirklich aufs Geld geguckt. Wir haben gespart auch. Meine Mutter hat mir das vorgelebt, immer Geld beiseite legen. Wir sind da wirklich noch mit dem Sparbuch in die Sparkasse. Ich weiß nicht, Knacksclub, ob du das
ja,
noch kanntest.
Genau.
Und dann wurde einfach monatlich gespart. Und es wurde einfach daheim immer thematisiert, dass Geld einfach nicht von den Bäumen wächst. Und das war dann meine Motivation auch zu sagen, ja, also ich möchte eigentlich finanziell unabhängiger sein. Ich möchte jetzt eigentlich schon, wenn ich sage, ich möchte in Urlaub fahren, möchte ich in Urlaub fahren können. Oder ich möchte mir das leisten können, dann möchte ich mir das leisten können. Und das ist einer der Motivationen am Anfang definitiv gewesen.
Woher kam dann bei dir der erste Berührungspunkt mit dem Thema Investieren?
Ach, das kam über mein Praktikum, was ich relativ früh nach dem Studium bei einer französischen Bank angefangen habe. Und da kam ich das erste Mal wirklich auch mit dem Thema Geld arbeiten lassen in Berührung. Also Geld arbeiten lassen natürlich schon mal durch meine Eltern natürlich auch, dass man Geld zur Seite legt. Aber diesen Zinseszinseffekt zu verstehen oder am Kapitalmarkt zu partizipieren und auf einmal in eine Aktie zu investieren oder zu dem Zeitpunkt in ein Zertifikat und dann auch einen Gewinn zu erzielen, das kam, finde ich, relativ spät, erst nach dem Studium bei mir dann, im ersten Praktikum.
Wie haben deine Eltern reagiert?
Also meine Mutter ist Krankenschwester gewesen und das natürlich finanzielle Bildung gibt es de facto gar nicht. Also das ist natürlich immer noch für meine Eltern, wenn sie heute das auch hören, was ich mache oder wenn ich ihnen versuche zu erklären, was ich mache, das ist für die so weit weg einfach. Die sind natürlich mega stolz auf mich, aber es ist schwer greifbar, sagen wir es mal so.
Ich frage deswegen, weil ich meinen Eltern auch schon so oft erklärt habe, was ich mache. Und manchmal sehen die mich dann irgendwie auf NTV, sind immer wahnsinnig stolz und schauen sich das dann immer alle drei Wiederholungen, die dann am Tag gezeigt werden, noch an, ob es immer das Gleiche ist. Aber wenn ich ihnen dann versuche zu erklären, auch wie Aktien funktionieren und so, dann irgendwann steigen die dann aus. Und deswegen eben die Frage. Du bist ja auch eine sehr disziplinierte Person. Also wirklich, ich glaube, eine der diszipliniertesten Personen, die mir da jetzt so in den Sinn kommen würde. Deswegen frage ich dich jetzt mal danach. Die Frage stelle ich eigentlich nie, weil ich die nie immer so spannend finde. Aber dir möchte ich die Frage stellen. Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Also erstmal, er fängt sehr früh an. Also ich hatte dir ja vorhin eingangs schon gesagt, heute fing er um 4 Uhr an. Aber man muss dazu sagen, ich bin Mutter von 2 Kindern, die sind mittlerweile 11 und 13. Jetzt haben wir allerdings seit knapp 6 Wochen auch noch einen kleinen Hund. Und jetzt fängt das ganze Spiel nochmal von vorne so ein bisschen an. Er schläft noch nicht ganz durch und muss natürlich auch noch ein bisschen früh raus, muss aufs Klo oder muss halt nochmal Gassi gehen. Aber ich genieße es ehrlicherweise auch. Also das heißt, ich stehe morgens früh auf, dann höre ich unheimlich gern Podcast, während ich Sport mache. Und ich versuche jeden Tag Sport zu machen, gelingt mir auch meistens. Von daher mache ich morgens Sport. Dann, wie gesagt, ich bin Mutter von 2 Kindern. Bedeutet, ich muss natürlich auch ein bisschen Haushalt machen. Ich muss die Brotboxen meiner Kinder vorbereiten für die Schule. Ich gehe so imaginär meine Woche oder meinen Tag so ein bisschen durch. Ich schaue schon mal auf meine E-Mails, strukturiere mir den Tag durch. Und ich darf zum Glück bei mir in der Arbeit ein Team leiten. Dann schaue ich mir an, okay, was sind so die Themen, die wir pushen müssen. Ich höre die neuesten News einfach und ja, das versuche ich halt relativ schnell alles vor 7:30 unterzubekommen.
Ich finde, du bist der Beweis dafür, dass man sehen kann, ja, you can have it all. Irgendwie, du kannst die Karriere haben und die Kinder und auch noch den Hund on top dazu. Aber hast du dann auch so Rituale, um mal runterzukommen? Oder gibt es Momente, wo du wirklich einfach mal nichts machst?
Also nichts machen, glaube ich, gar nichts, nichts machen. Das gibt's bei keinem. Also ich glaube, man macht immer irgendetwas. Mein liebstes Beispiel ist immer, es gibt so einen coolen Film, der ist relativ alt schon, der heißt Working Mom. Und bei dieser Working Mom geht's auch um eine Frau, die sehr erfolgreich ist, die auch versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Und die liegt abends im Bett. Und dann geht die List, die Working Mom List los, die du einfach ständig im Kopf einfach hast. Und das hast du permanent einfach. Die Frage ist nur, wie viel von diesen Themen belasten dich? Wie viele triggern dich? Wie viele motivieren dich da auch? Wie viele machen dir davon Spaß? Und also nichts machen kann ich, glaube ich, nicht. Ich finde immer was mir wieder dann doch Spaß macht. Ob es jetzt ist irgendwie, dass ich über Investmentideen nachdenke, dass zum Beispiel, wir bekommen unheimlich viele News aktuell, was da passiert. Wie könnte ich mich da positionieren? Oder ich denke jetzt auch darüber nach, nächste Woche bin ich 3 Tage in London. Dann bin ich auch wieder bei einem anderen Frauen-Event. Dann ist Halloween. Das bedeutet, ich muss die Halloween-Party bei uns zu Hause vorbereiten. Mit meinen Kindern habe ich die Kostüme schon ausgesucht und so. Also es ist immer irgendetwas, ja.
Wie priorisierst du denn da? Hast du ein bestimmtes Vorgehen?
Wie priorisiere ich? Also ich glaube, was bei mir immer zuerst kommt, sind meine Kinder und meine Familie. Das ist Prio 1 immer schon gewesen. Und dann kommt natürlich das Drumherum, damit das funktioniert, und dann natürlich auch die Arbeit. Also ich identifiziere mich ganz stark mit dem, was ich da auch mache. Und das variiert natürlich von Tag zu Tag. Also manchmal braucht mich meine Familie mehr oder meine Kinder brauchen mich mehr. Jetzt ist es auch noch so, mein Mann ist Unternehmer, hat ein eigenes Unternehmen. Von daher brainstorme ich auch viel mit ihm. Er braucht mich natürlich auch da mal. Ja, also es variiert. Aber zuerst kommen immer Family und Kids. Das ist so meine erste Prio bei mir.
Du hast vorhin erzählt, dass das Thema finanzielle Bildung bei dir in der Kindheit jetzt nicht so präsent war. Wie gehst du mit dem Thema bei deinen eigenen Kindern um?
Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist bei uns sehr, sehr präsent. Und da gab es ein ganz, ganz tolles Beispiel, wo ich mich zum einen gefreut, aber auch erschreckt hatte. Wir hatten mal von Vanguard eine Kampagne gemacht. Da haben wir Skilifte mit unserem Branding quasi ausgestattet. Und da waren wir im Sudelfeld und meine Kinder waren so 6 oder 8 und haben das gesehen. Und haben dann geschrien, Mama, Mama, Vanguard. Und ich ja, wo? Und dann habe ich das Schild so gesehen. Und dann fing natürlich die bei uns in der Gondel die anderen Passagiere an zu fragen, was ist denn Vanguard? Und dann war wirklich so der ganz klassische Elevator-Pitch. Der Felix war 8 Jahre alt und konnte erklären, was ein ETF ist. Und dann die ganz, ganz geilste Frage ever hinten dran, habt ihr euch noch nicht über die Altersvorsorge Gedanken gemacht? Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht sprechen wir doch ein bisschen zu viel von dem, was wir zu Hause machen. Aber finanzielle Bildung fängt oder hat bei uns schon sehr, sehr früh angefangen. Ich habe das mit meinen Kindern schon im Lego-Spielen angefangen, denen zu erklären, dass man nicht nur alles auf einen Stein hochbaut, sondern man muss es auf ein festes Fundament setzen, man muss es verteilen, diversifizieren. Und jetzt mittlerweile, also meine Kinder könnten, glaube ich, schon ein gutes Portfolio bald zusammenstellen.
Wow.
Also ich gehe das mit denen proaktiv durch, weil ich finde, Interesse ist da. Das fängt im Kindesalter an. Und wir Eltern oder wir als Gesellschaft müssen es fördern lernen.
Mhm. Du bist ja auch eine sehr erfolgreiche Frau. Was gibst du denn da deinen Kindern mit zum Thema Erfolg?
Oh, ja, das ist immer so eine Sache, weil wir jetzt da auch kurz vor der Pubertät, vor allem bei meinem größeren Sohn, stehen. Also ich glaube, was man Kindern oder generell als Leitfaden nehmen kann, ist, dass Erfolg Arbeit bedeutet auch. Es gibt nichts ohne Arbeit und Leistung lohnt sich. Das ist was, wo ich wirklich fest dran glaube. Und Kindern muss man Sachen vorleben. Und wenn du selber zeigst, einfach, ich kann zum Beispiel von meinen Kindern nicht erwarten, seid sportlich, wenn ich es nicht bin. Ich kann nicht erwarten, macht euch über euer Geld Gedanken, gebt nicht wahllos das Geld aus, wenn ich ständig verschwenderisch damit umgehen würde. Und von daher ist es wirklich dieses, sich Gedanken machen, leisten. Ich sage auch immer, Erfolg ist eine Zusammensetzung von ganz vielen Sachen. Das ist nicht jetzt so, dass es jetzt, du machst etwas nur einmal gut und dann bist du erfolgreich, sondern es ist immer die Summe. Das ist wie beim Sport. Wenn du es tagtäglich machst, dann hat dein Körper was lange davon später. Oder mit dem Investieren, das ist auch ein schönes Beispiel. Sparpläne ist mein Lieblingsbeispiel. Wenn du das regelmäßig einfach machst, dann hast du später was davon zum Beispiel. Also es ist immer wirklich eine Anerteilung von kleinen Leistungen. Das ist eigentlich Erfolg.
Mhm.
Und das versuche ich meinen Kindern vorzuleben oder wir zu Hause.
Wahrscheinlich haben deine Kinder auch schon ein Junior-Depot. Als wir jung waren, gab es sowas noch gar nicht.
Leider, ja.
Aber wann hast du denn mit dem Investieren angefangen und weißt du noch, was deine erste Investition war?
Ja, also ich bin 2006 in die Branche gekommen, bedeutet jetzt, dass ich knapp 20 Jahre ETFs mache. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, war zu dem Zeitpunkt das für uns als Privatanleger noch nicht offen gestanden. Meine allerersten Investitionen waren wirklich Einzelaktien. Und damit bin ich auch ein bisschen auf die Nase geflogen, bin ich auch offen und ehrlich. Aber da kann ich mich noch erinnern, das waren Einzelaktien. Ich weiß nur nicht mehr genau, welche es war, ehrlicherweise. Aber das weiß ich noch, wie ich ein Depot eröffnet hatte und dann die erste Order aufgeben musste sogar noch.
Mhm.
Ich konnte die nicht selbst online einstellen.
Mhm. Das heißt, du hast in Aktien investiert, bist damit auf die Nase gefallen, aber hast gesagt, ich mach weiter.
Ja, natürlich. Das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt irgendwie hinfalle und dann sage, ich stehe nicht mehr weiter auf. Nein, sogar im Gegenteil. Dann hat es mich noch mehr interessiert. Und dann kam ja, wie gesagt, die Zertifikate dazu. Das war dann schon ein bisschen strukturierter. Das war dann auch ein bisschen komplizierter, aber dann habe ich mir gedacht, okay, dann investiere ich nicht direkt in die Aktie, sondern ich investiere quasi über ein Zertifikat in ein Underlying. Und dann hat es angefangen, Spaß zu machen. Und dann dickst du dich immer tiefer in dieses Thema Finanzen ein und auf einmal kommen Fonds, auf einmal kommen Themen, auf einmal kommen passive Fonds und dergleichen. Ja, und dann wirst du süchtig. Irgendwie wirst du süchtig nach Geld auch, um ehrlich zu sein.
Ich finde das so schön, wie du das beschreibst, weil ich erlebe das ganz oft bei den Teilnehmerinnen bei uns in den Kursen. Viele kommen in den Kurs und denken sich, ich muss das jetzt hier machen wie meine Altersvorsorge. Und am Ende sind die so on fire und haben richtig Lust darauf und wollen immer mehr. Und ich liebe das, diese Transformation dann zu sehen und zu beobachten. Ja. Und bei mir war es auch genauso. Ich habe mir gedacht, ach komm, ich mache jetzt einfach nur ein ETF und so, und dann passt es. Und dann denkt man sich irgendwann, okay, das reicht mir nicht mehr. Ja. Was geht denn noch? Was gibt's noch da draußen? Aber Stichwort ETF, das ist ja das, worin die meisten Zuhörerinnen auch investieren. Und meiner Meinung nach auch der perfekte Start. Und wenn man ganz ehrlich ist, reicht das ja eigentlich auch. Wenn man nicht diese Leidenschaft für das Thema hat wie wir, dass das dann vielleicht auch noch so ein Hobby wird, dann reichen ETFs ja vollkommen aus für die Altersvorsorge. Aber es gibt da ja auch viele Unterschiede. Was sind für dich so die prägnantesten und wichtigsten Unterschiede bei ETFs, auf die man auf jeden Fall achten sollte?
Naja, das hat zum ersten Mal natürlich auch damit zu tun, wie komme ich an meine ETFs zum Beispiel auch dann? Das heißt, der Handelsweg ist schon mal so. Also ich werde immer oft gefragt, okay, in was soll ich investieren? Dann sage ich immer, wo hast du denn überhaupt dein Depot? Weil das ist ja schon mal das Erste, wo man quasi auf die Nase fallen kann, wenn du zum Beispiel eine Bank hast, die dir für jeden Handel im Prozentbereich abrechnet. Das gibt es leider noch ganz viel. Das heißt, es ist immer so, nimm dir irgendeinen Broker, der dir das Depot erstens mal für umsonst gibt. Und dann das Zweite hat natürlich viel mit dem Haus zu tun, in das du investierst. Schau dir das Haus genau an. Seit wann machen die das? Können die das? Oder ist das jetzt irgendwie ein Haus, was jetzt mal sagt, okay, ich möchte diesen ETF-Boom ausnutzen und habe jetzt mal 2, 3 angelegt? Weil es geht ja um das langfristige Investieren meistens. Und dann sage ich immer so, muss man schauen, wie lang kann diese Bank oder der Emittent hinten dann seinen Job da auch gut machen. Das ist der sogenannte Tracking Error, den man sich zum Beispiel anschaut. Kosten, die immer wieder ausgewiesen werden, die spielen zwar eine Rolle, aber die größere Rolle spielt wirklich auch, wie komme ich in dieses Produkt rein. Das bedeutet auch, wie gesagt, zahle ich zum Beispiel 1,5% für meinen Trade und zahle einen enorm großen Spread, also diese Geldbriefspanne. Das sind alles so Faktoren, das sollte man so als Gesamtbild sehen. Also es ist nicht nur, sind nicht nur die Kosten, wo ich sage, dass man darauf achten soll. Das Gesamtbild sollte man sich anschauen.
Mhm. Vanguard ist ja auch ein wahnsinniges Traditionshaus, muss man ja auch sagen, genau. Was auch das Thema Fonds und ETFs betrifft. Und was ich aber auch sehr schön finde, ihr habt auch in den letzten Jahren immer wieder Kosten gesenkt und jetzt auch zuletzt nochmal bei 6 sehr beliebten großen Aktien-ETFs die Kosten gesenkt. Wie schafft man es da gleichzeitig, die Qualität beizubehalten? Kannst du uns da so ein bisschen Insights geben bei euch in den Maschinenraum?
Ja, natürlich. Also das hat, wie gesagt, natürlich erstmal mit dem Haus zu tun. Wir von Vanguard, wir unterscheiden uns ganz stark von den anderen Häusern, dass wir eine Genossenschaft sind. Das wissen die meisten Anleger nicht. Bedeutet quasi, dass wir hier den Anleger komplett oder die Anleger-Needs komplett ins Zentrum stellen können. Und von daher gesehen, du hattest es erwähnt, wir haben kürzlich erst bei 6 Aktien-ETFs die Kosten gesenkt. Im Sommer haben wir das sogar schon bei 7 Fixed-Income, also Anleihen-ETFs getan. Und was wir von Vanguard machen ist, wir sind die Pioniere gewesen von den Indexfonds für Privatanleger. Das heißt, vor genau exakt 50 Jahren ist die Idee entstanden von Jack Bogle. Wie kann ich es eigentlich Privatanlegern ermöglichen, finanzielle Stabilität aufzubauen? Sprich, das Haus abzubezahlen, Altersvorsorge, Education der Kinder, was in Amerika früher ja eigentlich so das einer der zentralen Themen war oder auch noch ist. Und da ist die Idee entstanden, wir lassen einfach diese Privatanleger so kostengünstig wie möglich am Kapitalmarkt partizipieren, boom, die Idee zum Indexfonds ist entstanden. Und nichts anderes machen wir eigentlich. Und anstatt das Ganze jetzt zum Beispiel als Aktiengesellschaft aufzubauen, hat er das als Genossenschaft aufgebaut. Und bei dieser Genossenschaft bedeutet das quasi, dass wir hinten dann keine Investoren haben, die uns pushen zu sagen, okay, ihr müsst eine Rendite auszahlen, also Rendite im Sinne von einer Dividenden oder dergleichen. Bedeutet, wir können immer wieder nur das Need der Anleger in den Vordergrund stellen. Bedeutet dann auch, dass wir uns nur Kernthemen suchen, die wir deplizieren, also keine Themen-ETFs. Also da glauben wir nicht dran, dass für den langfristigen Anlageerfolg. Und dadurch, dass wir uns Kernthemen aussuchen, skalieren wir natürlich auch. Und durch diese Skalierung können wir natürlich auch viel mehr Assets zusammenpoolen und kontinuierlich mit den Preisen nach unten gehen. Und das ist es eigentlich schon. Es klingt so simpel, aber im Endeffekt spielen wir eigentlich nur langfristige Themen, wie zum Beispiel den FTSE All World. Du kannst in keinen breiteren Aktienkorb investieren als in diesen FTSE All World. Und das machst du ja langfristig. Und dadurch sammeln wir natürlich viel mehr Gelder zusammen und können kontinuierlich mit dem Pricing nach unten gehen.
Das heißt, man könnte ja sagen, ihr seid so die Pioniere und Erfinder von ETFs, wenn man so möchte.
Ich glaube, da würde jemand anders sagen, nein, wir haben die ETFs erfunden. Wir sind die Erfinder von den Indexfonds für Privatanleger, was dem ETF natürlich ganz gleich kommt. Der einzige Unterschied zwischen dem Indexfonds und dem ETF ist die Handelbarkeit. Den ETF kannst du halt an der Börse tagtäglich handeln, den Indexfonds einmal am Tag. Aber von der Grundstruktur her ist das eigentlich genau das gleiche Instrument. Sondervermögen auch.
Und zum Thema Kosten senken, weil für mich ist es wahnsinnig wichtig, auch zu gucken, was kostet denn ein ETF? Und da habt ihr jetzt zum Beispiel zuletzt von 0,02 bis 0,05 Prozentpunkte gesenkt. Wenn man sich das jetzt anhört oder wenn man vielleicht noch nicht so im Thema ist, dann denkt man sich, naja, also so viel ist es ja gar nicht, ist doch egal, ob ich jetzt den oder den ETF nehme. Welche Auswirkungen hat das tatsächlich am Ende?
Naja gut, ich meine, mit einem Zahlenbeispiel wäre das jetzt natürlich viel schöner ausgerechnet. Es kommt natürlich immer individuell an, wie wird gespart, auch dergleichen. Es klingt wenig vielleicht, aber ich hatte vorhin schon mal Zinseszinseffekt angesprochen. Langfristig investieren auch. Und da reden wir von einem Zeithorizont von bestimmt auch teilweise 20, 30 Jahre. Ich sag's mal so, jeden Cent, den man sich bei Kosten spart, kann dir im besten Falle Rendite erzielen. Und das klingt zwar immer so wenig, aber wenn man sich das für sein eigenes Portfolio vielleicht mal durchrechnet, dann kann das schon einen großen Unterschied auf Dauer machen.
Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr auf Team-ETFs nicht aufspringt, aber man sieht, dass die ja gerade so boomen, sei es künstliche Intelligenz oder Verteidigung. Und man würde ja meinen, okay, als Vermögensverwalter kann man da vielleicht auch schnell Geld mitmachen. Warum ist eure Philosophie da eine andere?
Also ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedissen, wofür Vanguard da auch steht. Und für uns zielt das eigentlich immer davon, wir zielen immer darauf ab, diesen langfristigen Anlegererfolg den Kunden bieten zu können. So suchen wir ja auch die Themen, beziehungsweise so suchen wir ja auch die Produkte aus, die wir lancieren. Und Thema, das ist ja schon im Wort drin, das ist aktuell vielleicht ein Thema. Aber für den langfristigen Anlageerfolg, und da gehen wir von einem Investitionshorizont von mindestens 20, 30 Jahren, also vielleicht sogar ja in die nächste Generation dahin aus, da sind natürlich Themen-ETF nicht so wirklich prädestiniert. Also mir fällt da jetzt ad hoc der Haustier-ETF ein, der ja zu Corona lanciert worden ist, oder ein Cannabis-ETF. Und deswegen halten wir da von Vanguard eher Abstand. Das ist weniger unser Feld, wo wir sagen, da erzielen wir für Privatanleger einen Mehrwert oder für einen Anleger.
Jetzt hast du gerade gesagt, so ein Anlageziel von 20, 30 Jahren. Wie ist es mit deinen persönlichen Investitionszielen? Sind die alle langfristig gedacht oder hast du auch so ein paar kurzfristig oder mittelfristige Ziele?
Also, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Also man muss dazu auch sagen, dass ich selber gerne auch handel immer noch. Also ich war ja auch zum Beispiel im ETF-Handel sehr, sehr lange, weil mich das auch sehr interessiert hat, Börse auf und ab. Ich habe natürlich für das Portfolio, was ich für uns zu Hause mit meinem Mann zusammen manage, habe ich verschiedene Ziele. Also bedeutet natürlich auch dieses langfristige Ziel. Altersvorsorge spielt bei uns eine große Rolle. Aber ich brauche manchmal auch ein bisschen Nervenkitzel, ehrlicherweise auch. Und da bediene ich mich natürlich dann auch mal anderen Instrumenten und dergleichen. Aber ein wichtiges Wort hast du hier angesprochen, verschiedene Ziele. Sich Ziele richtig zu setzen und demnach auch seine Investition zu gestalten. Also langfristige Ziele würde ich zum Beispiel nur mit passiven Instrumenten verfolgen, also mit ETFs. Aber wenn ich dann so ein bisschen in diese kurzen Ziele gehe oder dann auch zum Beispiel sagen mittelfristig, da kann das dann auch schon sein, dass ich mal einen aktiven Fonds gerne nehme oder halt auch auf eine Einzelaktie spiele oder dergleichen. Das hat natürlich immer damit zu tun, was ist mein Ziel? Wie viel Risiko bin ich bereit, dafür auch einzugehen? Und welche Rendite erhoffe ich mir? In welchem Zeitraum?
Hast du schon mal investiert kurzfristig, um dir danach etwas kaufen zu können?
Definitiv ja. Kann ich gleich sagen, ja. Ich liebe Taschen. Also ich liebe Taschen. Und von daher gesehen, Schmucktaschen tue ich mir immer erarbeiten über irgendwie den Gewinn, den ich über eine Aktie oder einen ETF erzielt habe. Und je teurer dann halt meine Tasche oder so sein kann, da muss ich halt manchmal ein bisschen stärker ins Risiko gehen. Aber definitiv ja.
Ich finde das total schön, dass du das sagst, weil ich habe mir das auch schon ganz oft vorgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Problem ist dann, ich kann mich nicht trennen davon. Ich kann es dann nicht verkaufen, weil ich mir dann denke, aber dann ist die Aktie ja weg. Und dann fange ich wieder an, so zu sparen auf meinem Konto dafür. Aber mir fällt es wahnsinnig schwer, wirklich Aktien oder auch ETFs zu verkaufen, auch wenn ich von vornherein weiß, eigentlich ist es jetzt nur kurzfristig gedacht.
Ja, es ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das ist eine Art der Disziplin. Und das ist so ein bisschen noch mein Händlerherz in mir, was dann einfach ausschlägt und sagt, so, jetzt muss ich da aus.
Gewinne mitnehmen.
Ja, genau, ja. Ganz genau. Manchmal, also du darfst, eine Sache darfst du nicht machen. Entweder du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt von der Aktie so viel und dann einen Teil veräußere ich. Oder du darfst sie dir nie wieder anschauen danach.
Mhm.
Also verlorenen Gewinn irgendwie hinterher zu weinen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Aber sich seinen Zielen treu bleiben, zu sagen, ich habe das jetzt für das und das, will ich das jetzt machen. Und dann realisiere ich es auch bei dem und dem Level. Das ist schon wichtig. Also mein Mann lacht mich da zwar immer aus, aber es funktioniert ganz gut. Es kann dann manchmal so sein, dass ich dann zur Küche drunter komme und dann sage, so, jetzt verkaufen wir. Ich habe irgendwie ein gutes Feeling. Ja. Und manchmal liegen wir damit auch richtig gut und manchmal auch richtig falsch.
Okay, da muss ich mir echt noch eine Scheibe von dir abschneiden, wirklich lernen zu verkaufen und sagen, so zack, ich nehme jetzt die Gewinne mit, weil oft habe ich auch zu lang gewartet, ehrlicherweise, und den besten Zeitpunkt auch verpasst. Was würdest du sagen? Du hast so viel Erfahrung auch in der Branche, in den verschiedenen Anlageklassen, verschiedenen Bereichen, aber was ist dein größter finanzieller Flex?
Was meinst du mit Flex genau?
Also so, was ist etwas, worin du besonders gut bist? Irgendein besonderes Talent?
Meinst du jetzt Anlageklasse so per se?
Ja, so etwas wie zum Beispiel, also das war schon ein gutes Beispiel mit, ich kann dann einfach verkaufen, wenn ich will. So etwas in der Richtung, so was man vielleicht nicht erwarten würde. Also irgendein besonderer Erfolg, den du vielleicht auch hattest.
Das ist dann definitiv auf der Aktienseite, ehrlicherweise. Also ich glaube, ich kann schnell ein Thema erkennen. Ich kann es abstrakt sehen und dann kann ich halt auch mir zusammenfassen, okay, da jetzt rein zu investieren und dann halt auch zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen, einfach dann auch wirklich diese Disziplin zu haben und zu sagen, wenn die Aktie jetzt wirklich diese 20% oder 30% gemacht hat, dann gehe ich raus. Auch wenn alle dann aufs Kaufen steht oder so, da kann ich dahinter stehen, dann hinter meinen Taten.
Mhm. Wie behältst du denn dein Depot im Blick? Hast du bestimmte Tools, die du nutzt oder wie machst du das?
Mein Arbeitgeber hört das jetzt sicherlich nicht gerne, aber natürlich gibt es so Informationstools wie Bloomberg. Und ich bin ja auch, wie gesagt, seit 2006 schon am Kapitalmarkt unterwegs. Von daher nutze ich das natürlich auch viel. Das ist ein sehr, sehr großes Informationstool. Ich lese sehr, sehr viel. Podcast höre ich ganz viel. Ich schaue, glaube ich, auf mein Depot. Da dürfte man gar nicht, aber tagtäglich drauf. Also ich habe es gut im Blick.
Du hast gerade gesagt, du bist seit 2006 auch schon am Markt. Was war für dich so der Moment, der dir am besten in Erinnerung geblieben ist, egal ob positiv oder negativ? Also gab es irgendeinen Moment in den letzten 19 Jahren, wo du dir gedacht hast, so wow, das werde ich hier so schnell nicht vergessen?
Karrieretechnisch oder meinst du so Finanzcrashs oder?
Finanziell, ja. Aber karrieretechnisch würde mich jetzt auch interessieren.
Ja, also ich meine, was mich immer wieder beeindruckt, ist dann natürlich, wie lange ich selber, also es beeindruckt mich selbst dann auch, wie lange ich da schon durchhalte in dem Markt. Es beeindruckt mich vor allem jetzt auch diese ganze Bewegung jetzt auch so, das, was du jetzt zum Beispiel machst, ja, dass du das so offensichtlich für Frauen machst, dieses Frauen-Finanzthemen, dass das jetzt auf einmal so natürlich zusammenkommt, das finde ich unheimlich schön. Wenn du dir überlegst, 2006, wenn ich auf Events war, ich war fast immer die einzige Frau. Und das ist natürlich was mich ganz stark jetzt mittlerweile prägt, wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder wenn ich sehe, wie viele Finanzveranstaltungen es für Frauen tatsächlich mittlerweile gibt. Das ist was, wo ich mir sage, okay, da haben wir alle vielleicht einen guten Job bis dahin gemacht. Also das ist was mir sehr, sehr stark im Gedächtnis immer wieder bleibt. Wie war das eigentlich früher und wie kriegt man das heute eigentlich vereinbart auch karrieretechnisch, weil so einfach ist das gar nicht als Frau in den Finanzen, ehrlicherweise. Also ich habe da schon ziemliche Rückschläge hinnehmen müssen. Und du hast einen tollen Post heute Morgen gemacht, den habe ich mir noch durchgelesen, dass dich dein, ich glaube, die ersten 4 Jahre der Kinder 30.000 Euro kosten würde. Und ich kann dem noch absolut zustimmen. Ich würde sogar sagen, mehr. Und ich habe sogar mal eine Studie gelesen, dass wir Frauen für jedes einzelne Kind, was wir bekommen, 4 Jahre einbüßen müssen, um den nächsten Karrierestep zu machen. Und dem kann ich nur wirklich, wirklich sagen, das stimmt auch. Das stimmt auch. Wir haben es da halt nicht so einfach wie Männer. Ist einfach so. Und das ändert sich aber.
Mhm.
Und das ist was ich jetzt eigentlich ganz toll finde mittlerweile.
Wie hast du es denn geschafft, dich selbst durchzusetzen und da anzukommen, wo du heute bist? Weil, wie du sagst, es war ja nicht immer so, dass mehr Frauen auch in dem Bereich waren. Und ehrlicherweise sind es ja immer noch sehr, sehr wenige.
Also es könnten mehr sein, definitiv. Und ich hoffe auch immer, dass wir die nächste Generation für dieses Thema stärker begeistern können. Wie ich das gemacht habe, also alleine sicherlich nicht, gell? Also ich habe natürlich auch hinten dran einen sehr starken Mann. Ich habe eine tolle Familie, aber ich habe auch gute Arbeitgeber gehabt. Also jetzt aktuell habe ich einen sehr guten, die das auch unterstützen. Also es geht ja manchmal auch gar nicht mehr um dieses Thema nur wir Frauen, sondern es geht auch um das Thema mit, wie man eine Familie unterstützt oder welche Möglichkeiten gibt man dir als Frau dann wieder, dich nicht nur als Mama zu sehen und dich nicht nur so einzukategorisieren, ah, die kriegt das eh nicht unter, ah, zu dem Zeitpunkt bekomme ich sie eh nicht mehr ans Telefon oder so, sondern dich eigentlich, wir werden ja nicht blöder, weil wir jetzt Mütter werden oder so, oder wir investieren ja auch nicht anders, weil wir Frauen sind, ja. Es gibt ja ganz viele Angebote, die speziell für Frauen nur gemacht werden und dann wird es so hervorgehoben und dann denke ich mir, aber so eigentlich sind wir doch genauso intelligent wie Männer. Ich würde sogar manchmal denken, mehr, ja.
Also, würde ich manchmal auch denken.
Ja, ja genau, also von daher gesehen.
Hast du das Gefühl, dass du trotzdem dich manchmal doppelt so stark beweisen
immer.
Musstest, gerade als du Mutter geworden bist?
Immer. Also ich glaube, da wird mir jede Frau und dann auch jede Mutter von der Seele sprechen, dass du als Frau immer mindestens 150% geben musst. Ich sehe das ja jetzt auch bei mir im Job, wenn dann Stellen frei werden. Dann dann ist es so, der Mann, der bewirbt sich einfach und guckt, okay, kriege ich das irgendwie umgesetzt? Wir machen uns unheimlich viele Gedanken. Kriege ich das unter einen Hut? Kann ich das überhaupt leisten? Bin ich gut genug? Oder wie kann ich mir das zusätzlich aneignen? Ehrlicherweise hat auch der nächste Karriere-Step bei mir, also ich hatte schon relativ früh eine Leitungsfunktion, bevor ich Kinder hatte. Und dass ich dann jetzt gesagt habe, ich gehe wieder in eine Leitungsfunktion, übernehme die Verantwortung wieder für ein Team, hat wirklich fast 10 Jahre wirklich gedauert. Und du wirst, finde ich, als Frau manchmal einkategorisiert. Das heißt, du kannst es nicht mehr zum Beispiel. Und wir Frauen müssen immer mehr geben, definitiv. Also ich sage auch immer zu meinem Team, in dem Moment, wenn ich bei Vanguard aufhöre und den Stift fallen lasse, dann fängt mein echter Job zu Hause an. Und ich mache das nebenbei, ja. Also, und ich habe auf meiner Führungsebene, habe ich 2 andere Männer, die so quasi auf meiner Ebene sind. Und manchmal, wenn ich wirklich die Nase voll habe, dann sage ich immer, das, was ihr da macht, das mache ich nebenbei, ja.
Und dann gucken wir erstmal blöd.
Aber ja, von uns Frauen wird mehr gefordert. Und ich würde jeder Frau empfehlen, auch die sich für einen Karriereweg irgendwo entscheidet, sei es Finanzen, sei es IT, wie auch immer, lasst euch nicht unterbuttern, sondern seid selbstbewusst genug. Ihr seid nicht schlechter, im Gegenteil sogar. Ab und zu sind wir auch viel besser. Viel wagen auch einfach, auch manchmal aufstehen, ja. Und deswegen finde ich ja auch gerade diese Veranstaltungen, wie du das jetzt auch machst am 22.11., dass du auch sagst, schaut hin, zeigt euch oder du zeigst die Frauen, ja. Das fehlt noch zu oft, weil die Männer stellen sich einfach ins Rampenlicht. Uns Frauen musst du manchmal reinstellen. Und das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich merke das auch immer wieder, dass Frauen sich oft nicht trauen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Stellenausschreibung und dann habe ich natürlich so wunschzettelmäßig alles aufgeschrieben, was ich mir so wünsche. Und dann haben wir sehr wenige Bewerbungen bekommen und dann habe ich so ein paar Sachen rausgestrichen. Und dann haben sich aber genau die Frauen beworben, die ich haben wollte, die all diese Sachen erfüllt haben, die vorher drin standen.
Ja.
Aber sich wahrscheinlich gedacht haben, aha, ich bin eh nicht gut genug dafür. Und das erlebe ich so oft in so vielen Bereichen.
Schade, oder? Eigentlich
wahnsinnig schade. Ja. Wahnsinnig schade. Also da gibt es auch ganz viele Studien, die zeigen, Männer, wenn die irgendwie 30 oder 40% erfüllen, bewerben die sich.
Genau.
Und Frauen denken, sie müssten 100% halt erfüllen.
Genau.
Und oft erfüllen sie 100%, aber wissen das selbst gar nicht, finde ich. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt hier auch noch ewig mit dir weitersprechen, aber ich bin froh, dass wir auch bald weitersprechen können. Das ist gerade schon angesprochen, am 22. November auf dem Fortunalista Summit. Da bist du auch und da werden wir nochmal tiefer in das Thema einsteigen, auch über Anlageziele sprechen. Da interessiert mich nämlich auch, wie kann ich denn jetzt beispielsweise für diese kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Ziele da jetzt vielleicht auch meine Strategie aufsetzen? Was können denn auch solche Ziele sein beispielsweise, wenn ich jetzt mittelfristig investiere? Was steckt da dahinter? Und eine Frage, die ich dir eigentlich jetzt noch stellen möchte, aber ich werde dir das auf dem Summit stellen, weil du auch so viel vom Selbstbewusstsein gesprochen hast. Und mich würde eigentlich interessieren, ob du das schon immer hattest, ob das ein Teil deiner Persönlichkeit ist oder ob das etwas ist, was du gelernt hast. Aber das verrätst du uns dann beim Summit am 22. November. Diese Frage, ja, da ist noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Diese Frage werde ich mitnehmen. Für mich als letzte Frage jetzt heute an dich. Du hast einmal gesagt, nur mit dem richtigen Druck wird aus Kohle ein Diamant.
Da hast du viel gemerkt.
Wann warst du zuletzt dieser Diamant und wann manchmal auch einfach nur die Kohle, die gerade brennt, die einfach gerade nur funktionieren muss?
Ich glaube, Diamant musst du immer dann sein, in dem Moment, wenn du funktionieren musst oder wenn du, ich hatte dir von dem Event gerade erzählt, was wir hatten. Wir hatten unseren globalen Chefstrategen aus den USA da. Wir haben ein sehr großes Event gemacht. Wir haben viele CIOs in Deutschland getroffen jetzt gerade. Und da kommt so viel Druck auf dich ein und dann hast du die Möglichkeit, entweder du sagst, ich gehe jetzt da unter oder ich mache das Beste draus und bin jetzt der Diamant, so analog jetzt geblieben. Wann war ich jetzt das letzte Mal die Kohle? Ich glaube anschließend gleich, als dann mein Mann mich quasi aufsammeln musste dann nach dem Event und ich absolut fertig war und er dann gesagt hat, weißt du was, schlaf einfach erstmal. Und da war ich dann, glaube ich, die Kohle in dem Moment, ja.
Und wann ging der Wecker um 4?
Ehrlicherweise waren das, glaube ich, dann auch 40 Minuten oder so, die ich geschlafen habe, aber sehr erholsam war, ehrlicherweise.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses sehr offene und spannende Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das jetzt bald fortzuführen. Danke, sehr dass gerne. Du da warst.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, am 22. November findet unser Fortunalista Summit in München statt und ihr könnt noch die Tickets kaufen. Es erwartet euch ein vollgepackter Tag mit ganz viel Wissen und Inspiration. Von 10 bis 17 Uhr haben wir Panel-Talks, Keynotes und ganz viele tolle Speaker und Speakerinnen. Chris Hofmann wird dabei sein, aber auch Magdalena Rugel, Miriam Jax. Dann haben wir noch Christian Röhl oder auch Dr. Gerd Kammer da. Also es wird sehr abwechslungsreich. Unser Highlight ist dann zum Schluss, dass wir den Fortunalista Award vergeben. In drei verschiedenen Kategorien, Invest, Inspire und Impact. Und da verraten wir natürlich noch nicht, wer die Gewinnerinnen sind. Wir haben auch als Show-Act Lori da. Viele von euch kennen sie vielleicht auch von unserem Instagram-Kanal, denn Lori ist eine ganz talentierte, tolle Sängerin aus Berlin, die einen Top-3-Hits in den Apple-Charts hatte und auf uns im Bootcamp war. Und danach haben wir eine Aftershow-Party bis 23 Uhr mit DJ, Drinks und ganz viel Essen und Austausch und ein tolles Rahmenprogramm. Also seid unbedingt dabei, 22. November unter fortunalista.de/summit könnt ihr noch Tickets erwerben und dann freue ich mich, wenn wir uns dort vor Ort sehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.